Wasser im Ohr. Der Ebertbad-Podcast.
Oh yeah, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme. Es wäre eine, ja, ich sag es, glockenklare Stimme. Engelshell. Von Schmetterlingen getragen, von Antra Trigoni. Tanta Trigoni.
Tata Tindorni und Tito Toddes.
Jawohl, das sind wir. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind das, was vom Tage übrig bleibt. Ja, also jetzt, du merkst, ich bin in so einer intellektuellen
Ja, ich wollte gerade sagen, uiuiui, sowas machen wir jetzt. Okay, alles klar.
Wasser im Ohr, der Podcast. Rund ums Ims, Ams, Ebertbad herum, die Welt im Allgemeinen, Oberhausen sowieso. Ja, genau. Punkt. Mehr, das war's. Fertig. Tschö.
Ciao.
Wie geht's dir heute, Ann-Kathrin?
Gut. Doch, mir geht's gut. Ich hatte bis jetzt schon eine echt spannende Woche. Mhm. Es sind viele Sachen passiert. Es gibt unglaubliche Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob du es schon weißt. Aber doch, natürlich weißt du es schon.
Was denn?
Also, wir wissen ja alle, dass Frau Janke Gott ist. Ja. Aber jetzt wird sie dafür quasi auch noch ausgezeichnet, denn sie bekommt ja das Bundesverdienstkreuz, Leute.
Frau Janke kriegt das Bundesverdienstkreuz links an die Brust geheftet. Ich habe gesagt, darf ich das mal anfassen dann? Sie sagte sofort, du weißt, dass das links an der Brust ist, du musst aufpassen beim Anfassen. Gut, okay. Soweit wollte ich gar nicht gehen. Aber bitte, ich meine, wer hat schon mal ein Bundesverdienstkreuz angefasst, außer die 24.000, die das an dem Tag verliehen bekommen werden?
Ich war auch ganz aufgeregt, als sie mir das schrieb und fragte, ob ich mitkommen möchte. Ich werde mir das angucken, Nito. Ich bin dabei und werde das sehen. Aber erst dachte ich, dass sie mich verarscht, um ehrlich zu sein. Ich dachte erst, die macht einen Witz. Sowas wie, ich stelle mich jetzt zur Wahl als, weiß ich nicht, Bundeskanzlerin oder so. Mhm.
Ja, ich bin tief beeindruckt. Ich bin tief beeindruckt.
Und auch, absolut. Und die Begründung ist auch einfach, es ist einfach auch zu Recht.
Was ist die Begründung?
Fürs Ruhrgebiet und für Frauen in der Kultur. Und beides ist absolut wahr.
Beides ist absolut berechtigt. Absolut. Fantastisch. Ja, ja, wir dürfen uns in ihrem Dunstkreis sonnen, ihren Rocksaum hinter uns hertragen, hinter ihr hertragen. Und ansonsten schleppen wir sie mit.
Genau.
Ja, Herr Mark, also dann, Glückwunsch, Gerburg, das ist echt eine feine Sache.
Genau, herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns und ich werde natürlich berichten, was da passiert.
Ja.
Und dann war ich am Dienstag auf der Preisverleihung, und zwar das Stratmannstheater in Essen einen Kabarett- und Comedypreis ins Leben gerufen und auf der ersten Preisverleihung, das habe ich mir angesehen und das war eine wirklich, wirklich schöne Veranstaltung mit ganz lieben und sehr bekannten Kollegen und Kolleginnen. René Steinberg hat durch den Abend geführt, Kai war da, HP und Hennes Bender haben eine alte Nummer zusammen gemacht.
Die Godot-Nummer gemacht, ja.
So gelacht.
Im Netz. der Godot, wer wacht dann auf den Godot?
Ja, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Dann ist Reiko ausgezeichnet worden, Camela hat einen Preis bekommen, auch absolut verdient. Mit einer unglaublich schönen Laudatio von Jochen Malmsheimer. Also es war alles in allem ein ganz fantastischer Abend. Und ich hoffe, dass es genauso weitergeht im nächsten Jahr. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt jährlich kommt, aber wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch.
Du meinst der Preis oder du meinst, dass du so viele tolle Sachen erlebst?
Nein, sowas passiert nicht nochmal. So eine Woche wird nicht nochmal passieren.
Das ist zu viel des Guten.
Das ist zu viel, ja.
Aber das waren die beiden Dinge. Ist noch irgendwas Gutes?
Gestern hatte ich einen ganz fantastischen Abend bei Tim Beckmanns Liga der außergewöhnlichen Musikerin. Da bist auch du.
Ja, da bin ich ja heute. Also nicht als Gast, sondern im Einlass und in der Betreuung.
Und heute Abend gehe ich in die Sauna mit einer guten Freundin. Also so gesehen ist es für mich, ist die Woche hiermit, ist alles, was ich jemals wollte, ist passiert.
Ab jetzt kann die Woche vorbei sein. Gut.
Ist sie ja auch fast. Morgen ist sie ja auch rum. Morgen fahre ich nämlich in den Osten übrigens.
Richtig, genau. Ihr fahrt ja nach Erfurt und nach Leipzig.
Leipzig und nach Berlin.
Und nach Berlin, genau. Mhm. Warum zählt man Berlin eigentlich nicht zum Osten?
Weil das was anderes ist.
Weil das was anderes ist. Gut.
Naja, vielleicht auch, weil Berlin ja so gesehen ja auch Westen war.
Ja, ja,
das
schon
ist
klar.
Ist ja nicht eindeutig Osten.
Im
vielleicht
Endeffekt
deswegen.
Ist es ja jetzt im Osten schon seit Ewigkeiten.
Ziemlich, ja, mhm. Doch, kann man so sagen, ja.
Ja, ja, der.
Aber irgendwie gilt das nicht.
Vielleicht muss man mal so darüber nachdenken und dann kann man könnten sich Animositäten auflösen. Weißt du? Dass unsere Hauptstadt im Osten ist, das muss das, vielleicht macht das was, könnte das was mit Menschen machen.
Ich glaube, es ist nicht mehr viel, was passieren kann.
Nicht du meinst, so. Da ist nicht mehr viel zu retten?
Das Ding ist durch, glaube ich, ehrlich zu sein.
Reden wir über das Wahlergebnis vom Wochenende?
Wollen wir darüber reden? Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht wirklich überraschend, oder? Es ist nicht so,
nein,
ich dachte, huiuiui, das ist aber heieiei.
Es ist nicht überraschend und es gibt Menschen, die dann mit einmal Kreide fressen, andere Menschen, die nur ekelhaft feixen. Also ich weiß gar nicht, jetzt muss man eigentlich, glaube ich, erstmal abwarten, oder? Das Geschrei des Wahlkampfes ist vorbei, auch das gegenseitige Anschreien vielleicht. Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit der Versöhnung irgendwann. Mal sehen.
Vielleicht gibt es auch einfach die Möglichkeit eines Verbots, das wäre jetzt so mein Ansatz.
Das wäre natürlich auch eine Lösung. Nachdem man die gewählt hat... Mit fast absoluter Mehrheit die verbieten. Das ist eine super Idee. Hast du mitbekommen, was der Herr Merz dazu gesagt hat?
Was wahrscheinlich nicht ganz so klug ist, könnte ich mir vorstellen.
Ich finde, er hat was Interessantes gesagt. Eine Haltung hat er bezogen. Und das hat mich überrascht auf eine Weise, wo ich dann das erste Mal gedacht habe, aha, okay, einfach... Sagen wir mal 4 Monate zu spät, ne? Fangen wir mal damit an, aber irgendwie eine Haltung. Also der hat jetzt bei der Generaldebatte dann wohl, hat er gesagt, also das kann man sich im Internet angucken, der Begriff Remigration bedeutet nichts anderes als ethnische Säuberung und das ist das, was sie vorhaben. Und also diese Militanz dieses Begriffes so herauszustellen, das finde ich für den Herrn Merz, also wo er halt mal die richtige Gruppe beleidigt. und ja, das sind nicht alles Nazis, aber eben, man weiß halt, was man wählt. Punkt. Ende. So. Naja, wie auch immer.
Ja.
Nur es haben sich ja im Zuge dessen auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann. Ich versuche es so neutral wie möglich auszudrücken. Der Klassenlehrer einer meiner Töchter ist AfD-Mitglied und AfD-Abgeordneter in einer Ruhrgebietsstadt. Und da auch irgendwie, ja, so ein bisschen Leader. Gendert aber im Unterricht. Also irgendwie ist es ein bisschen schräg, das Ganze. Aber für meine Tochter, die also auf einem extrem antifaschistischen Weg ist, eine absolute Vollkatastrophe.
Klar.
Dass ich wirklich nicht weiß, wie sie sich jetzt verhält im Sinne von, das Erste, was sie dachte, ist am nächsten Tag, ich ziehe ein T-Shirt an, fuck Nazis. Aber damit...
Naja, davon wird er sich ja wahrscheinlich gar nicht angesprochen fühlen.
Nee, das nicht. Und sie wird sich damit Steine in den Weg legen. Und da kommen wir genau an den Punkt. Da kommen wir genau an den Punkt, der die Sache so problematisch machen wird in der nächsten Zeit. Also ich fand, eine unserer Thekenkräfte hat an dem Abend, die erste Hochrechnung kam raus, alle waren so ein bisschen hö. Und sie sagte, wisst ihr was, das ist auch so ein bisschen eine Chance. Die guten Lehrer von da, die können jetzt alle zu uns kommen.
Stimmt.
Weil alles, was, also die beste Freundin einer anderen meiner Töchter kommt aus Magdeburg und ihr gesamter Bekanntenkreis, die studieren alle irgendwas Soziales, irgendwas, werden Lehrer, die machen irgendwie soziale Arbeit, ganz so einen ganzen Kram und die können alle auswandern. Mhm. Die können alle gehen. Also die sagen alle, gut, wir können gehen, weil wir sind nicht mehr, wir können hier nicht mehr arbeiten.
Also, ja, das glaube ich auch. Also ich meine, ich kann das auch total nachvollziehen. Also wenn ich auch nur irgendwie zu irgendeiner Randgruppe gehören würde, ich würde da sofort abhauen. Also wirklich. Mhm. Ich glaube, dass, ich habe gestern im Radio gehört, dass prozentual, da sind irgendwie unglaublich viele abgewandert, jetzt schon, und am meisten Frauen. Also da gibt es hauptsächlich Männer. So, oh Gott, ja, ich würde da auf jeden Fall wegziehen.
Ach, naja. Leute, naja, gut, ein schönes Thema. Ich hatte ein...
Was denn, Nito, was soll denn schön sein?
Nein, lustigerweise habe ich in dem Sinne gar kein wirklich schönes Thema, ein anderes Thema, sagen wir mal so, ich habe ein anderes Thema. Mhm. Wusstest du, dass jetzt, oder rutschen wir damit vollends in die Depression, der erste nachgewiesene Fall eines Menschen ist, der von der KI getötet wurde?
Was?
Ja. Es gibt jetzt den ersten nachgewiesenen dokumentierten Fall. Wir sind im Zeitalter von Terminator. Und Terminator, wenn du dich, ich weiß nicht, wie tief du da in der Lore drin bist, Terminator spielt im Jahr 2029.
Ach krass.
Also wir haben noch okay. 3 Jahre. Wir haben ja. noch 3 Jahre. Pass auf, es ist so. Im Ukraine-Krieg, ist natürlich im Ukraine-Krieg, die arbeiten ja mit Drohnen. So. Mhm. Und das Problem an Drohnen ist, Drohnen müssen, weil sie ferngesteuert sind, immer in Verbindung sein mit dem, der fernsteuert. Mhm. Oder sie werden abgeschossen und haben einfach ein bestimmtes Ziel. Also zum Beispiel eine Fabrik. Und so, also ne, dann kriegen die Koordinaten, fliegen dahin und machen Bums. So. Mhm. Und jetzt ist es so, dass, das ist ein anderes, ich weiß gar nicht, ob das nur ein Gerücht ist, dass sie das so gemacht haben, man kann ja diese Verbindung unterbrechen. Man kann die ja blocken und dann wissen die Drohnen nicht wohin.
Mhm. Okay. Ja,
man kann jedes Signal technisch irgendwie blocken. Und dann haben die wohl... diese Drohnen an Glasfaserkabeln, an ganz dünnen Glasfaserkabeln losgeschickt, also kurz hinter der Front, an so dünnen Glasfaser. Es gibt so ein ganzes Gebiet, das ist übersät mit Glasfaserkabeln, die man nicht biologisch abbauen kann. Und das muss irgendwie total okay. fies sein. Wie auch immer, ob das so ist, ich weiß es nicht. Das klingt nach einer Verschwörungstheorie, aber was da genau los ist, ich habe es nicht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es eine russische Drohne, ja, die bösen Russen, dass eine russische Drohne losgeschickt wurde, KI gesteuert, und der hat man gesagt, such dir ein Ziel, das sich lohnt. Mhm. Darauf hat dieses Ziel, diese Drohne sich eine Tankstelle ausgesucht, hat die Bombe, also ist auf diese Scheiße. Bombe, auf diese mhm. Tankstelle, bums, 3 Menschen sind gestorben. Also die Drohne hat selber entschieden, die haben nicht gesagt, hier, such dir eine Tankstelle, sondern die haben sich gesagt, such dir ein Ziel, dass es zu zerstören lohnt. Mhm. Also die KI hat selber entschieden, wen sie umbringt. Mhm. So, das ist der erste dokumentierte Fall von einer Person, die von einer KI getötet wurde.
Nito, wohin wandern wir denn aus?
Das weiß ich nicht. Dass man versucht hat, ChatGPT, die sollten diese Capture Codes lösen. Also, wie viel Ampeln sind auf diesem Bild? Ne? So, haben wir darüber mal gesprochen? Nee. Also, pass auf. Entschuldige, wenn ich jeden Satz mit pass auf beginne. Das ist
Schau.
tief in mir Mädchen. Verwurzelt. Ja. So, also, pass auf, mit erhobenem Zeigefinger. man hat versucht, ChatGPT beizubringen, wie man diese Capture Codes löst. Also wie viele Ampeln sind auf diesem Bild, wie viele Motorräder, diese Dinger. Und um zu testen, können die das? ChatGPT kann das nicht. Die KI kann das nicht. Die kann das nicht lösen. Also wenn diese Codes wirklich zufällig dahin gepackt werden, kann ChatGPT das nicht lösen. Und dann hat man gesagt, löse das Problem. Was hat ChatGPT gemacht? ChatGPT hat sich, also ob das jetzt ChatGPT war, weiß ich nicht. Aber ich meine, so habe ich es jedenfalls vernommen, es war ChatGPT, hat sich in Foren eingeloggt, hat dann einen Account gemacht, hat gesagt, sie wäre eine blinde Person und sie braucht Menschen, die ihr helfen, das Problem zu lösen.
Geil.
Daraufhin haben andere Menschen, die mit dieser Person, die mit diesem ChatGPT kommuniziert haben, nach 2-3 Nachrichten gesagt, Entschuldigung bitte, aber du bist doch ein Roboter, das ist doch Quatsch. Daraufhin hat ChatGPT gesagt, nein, ich bin ein Mensch, aber ich bin auf Hilfe angewiesen. Das heißt, die lügt. Die hat gelernt zu lügen.
Boah.
Ist das nicht gruselig? Wie gesagt,
Wahnsinn.
Terminator 2.
Ich meine, es ist ja Terminator theoretisch ist es ja 29. keine, es ist ja so gesehen gar keine Lüge, weil es ist ja nur eine Lösung. Also Lüge ist ja fast ist ja eher eine moralisch bewertende. Also es ist ja eigentlich ist es ja einfach nur eine Lösung und so gesehen ist es wahrscheinlich nichts anderes als das Ding so zu programmieren, dass es Dinge tut, damit es zu einer Lösung gelangt. Und somit ist Lüge ist ja was bewertet. Also weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber es ist ja
das ist ja menschlich gesehen.
Es ist ja eine beabsichtigte
Fehlinformation für eine Lösung, aber nur für die Lösung.
Und im Endeffekt ist ja eine Lüge nichts anderes.
Genau.
Ne? So hätte ich jetzt bei der Begrüßung zu dir gesagt, Mensch, du siehst aber gut aus heute. Weißt du? Daran erkennst du, ich
so
bin keine
KI
Maschine.
Hätte ich aber gerne. Okay. Ja, schön. So, ja. Tschüss.
Tschüss.
Ich geh jetzt. Lass mich von jemand anderem beleidigen.
Nein, das ist keine Beleidigung. Du siehst halt ein bisschen aus, als wärst du eben, als hättest du heute nicht gearbeitet. So wie ich, wenn ich morgen, ich habe ja keine Haare.
Du meinst einfach, ja, das stimmt. Ich habe so gesehen, die Luftfeuchtigkeit ist hoch, ich habe etwas Pudeliges, aber Nito.
Ja.
Der GHD Duet Blow Dryer ist da.
Danach wollte ich fragen. Danach, das wäre jetzt, da wäre der Weg.
Aber das ist nicht das Ergebnis. Nein, damit werde ich mich heute Abend nach der Sauna auseinandersetzen. Es ist ein riesiges Gerät.
Ja.
Ich bin jetzt schon hooked.
Jetzt musst
und weißt du, was aber total gemein ist?
Was denn?
Also wirklich, es ist angekommen und im selben Moment sah ich auf Instagram, Dyson hat auch so ein Teil rausgebracht.
Ist nicht wahr.
Doch. Boah, da musste ich diskutieren mit ChatGPT, was jetzt besser für mich geeignet ist und warum und ob ich das andere wieder zurückschicken muss und so. Das war ganz hart. Es waren auch harte Tage für mich.
Na gut, aber es ist nur die erste Hälfte. Dann ist es. Ich werde es nicht erwähnen und dann merkt das keiner. Also, was ihr jetzt gerade merkt, tonmäßig im Unterschied, ist, dass ich gerade bemerkt habe, dass ich jetzt erst Ann-Kathrin auf meine Kopfhörer umgeschaltet habe. Also, falls das irgendwie eben komisch klingt zwischendurch, dann ist das so. Lebt damit. Volk.
Kommt klar, wir haben keine Zeit dafür.
Genau, wir haben keine Zeit für Schnickschnack. Ich hatte ja einen sehr interessanten Abenddienst. Also meine Woche war so mittel. Was ich jetzt habe, ganz wichtig, ich habe endlich mein Auto.
Nein, das Richtige.
Ja, ich habe es jetzt das richtige Auto.
Das Endgültige.
Das ist so geil. Das ist so mega, echt. Ich finde das so super. Also erstmal ist das ja elektrisch.
Mhm.
Also so halb
ganz leise, ne?
Es ist ja ein Hybrid. Ne? Also mit einem Range Extender bedeutet also, da ich ja hauptsächlich nach Oberhausen fahre, hin und zurück, reicht das vollkommen aus, wenn ich das Ding lade. Jetzt bei so einem Wetter zum Beispiel, lädt das Ding einfach durch Sonnenenergie.
Nein, sowas
ja, natürlich.
Ist das. Wow.
Ja, okay. ich habe ja eine Anlage am Dach. Habe ich mir ja jetzt diesen Sommer.
Okay, also ich dachte, das Auto selber kann Sonne in Energie umwandeln.
Das wäre natürlich ein Knaller.
Das ist ja der Hammer.
Ja, aber
wir haben was Unglaubliches erfunden gerade, Nito, in diesem Moment.
Ja, das ist eine Mega-Idee.
Ihr seid alle live dabei.
Ja, wir sollten das an die deutsche Autoindustrie weitergeben. damit
ja, die sind
mit
bestimmt
dir
noch
auch
nicht
so was Cooles
gekommen.
Können, wie wir. Ja. Die hatten die Idee sie mit Sicherheit noch nicht, du hast recht.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Auf jeden Fall ist dieses Auto, das fährt die ersten 100 Kilometer nur mit Strom. Also ich kann viermal nach Oberhausen hin und zurück fahren, problemlos, und der Motor springt nicht an. Und dann gibt es einen Motor, der den Akku lädt, weil das Ding ist auf jeden Fall immer elektrisch betrieben. Wie auch immer. Es ist ein geiles Auto, Mazda MX-30 REV, wen das interessiert, in Ceramic White. Es ist leider nicht gelb, es ist Gott sei Dank nicht schwarz. Es ist in der Farbe, finde ich es irgendwie echt mega schick. Und ich werde dir das mal vorführen, du musst dich da mal reinsetzen, ja. Einfach weil das so schick ist. Auch so, wow, weißt du? So, meinem Alter entsprechend.
Deswegen ist auch das Ceramic White ist eigentlich beige, wenn wir ehrlich sind, oder?
Ach, bitte.
Auch das wäre dann dem Alter entsprechend. Die genau, fahrende Wanderdüne.
Eigentlich ist der Papa, das ist Creme. Ja. Ich sage, nein, das ist Ceramic White. Ja, mal sehen. Aber da kommt auch noch ganz groß drauf, irgendwie so ein, da muss noch eine Ebertbad, da habe ich jetzt die Janka mit beauftragt. Die muss sich da was ausdenken, was irgendwie was Schickes ist, wo drauf steht, powered by und so. Mazda Rottmann, die können was. Ja, ist so. Mega.
Ja, mega, Jungs.
Ja, ja, ja. Ohne Scheiß. Du musst dir, ich werde dir das Auto mal vorführen und du wirst sehen, es ist nicht deins, weil du damit natürlich nicht über Stock und Stein fährst, logisch. Ich finde es ein geiles Auto. Ein geiles Auto. Ja, na, es sind doch ein paar gute Sachen passiert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber ich hatte auch einen sehr anstrengenden Abenddienst.
Ja, ich habe davon gehört.
Ja, und das muss ich einmal kurz, nur der Klärung halber. Es war die Frau Bennecke. Es war die Frau Bennecke mit dem Vortrag Die Psychologie des Serienmordes oder Serienmörders, ich weiß es nicht genau. 5 Minuten vor Einlass saß sie hektisch in ihrem Sessel und sagte, ja, aber was soll ich denn machen? Ich weiß auch nicht. Ich brauche mal jemand Verantwortlichen. Und dann bin ich zu... Vorher habe ich nicht mit ihr geredet, weil sie die ganze Zeit beschäftigt war. Also ihr Tourbegleiter war ja sehr nett. Und sie war die ganze Zeit beschäftigt. Dann bin ich zu ihr an die Bühne, habe gesagt, hallo, ich bin der Nito, ich bin dein Abenddienst. Kann ich dir irgendwie helfen? Dann sagte sie, ja. Also ihr Tourbegleiter hat ihr gesagt, schau mal, wir haben einen anderen Vortrag verkauft. Im Internet steht was anderes. Und dann habe ich geschaut... Auf unserer Seite steht der Serienmord, bei Eventim steht der Serienmord, also ist das der Vortrag heute
Abend. Alles gut.
Wir haben das geklärt miteinander, alles gut. Alle haben sich beruhigt. Während des Einlasses, so 10 Minuten nach Beginn des Einlasses, sehe ich, dass jede zweite Karte was anderes draufstehen hat. So, dann bin ich hektisch nach hinten gelaufen, habe gesagt, Leute, da steht was anderes drauf, ihr müsst das vorher ankündigen, müsst den Leuten sagen, was sie heute Abend sehen werden, damit sie eine Möglichkeit haben.
Aber das wussten doch die Leute. Aber das wusstest du nicht.
Also erstmal wusste ich das nicht. Das war das eine. Das andere war aber auch, dass viele Leute das nicht wussten. Die haben irgendwann eine E-Mail von Eventim bekommen oder von uns und haben sich da nicht weiter mit beschäftigt. Die haben vor einem Jahr die Karten gekauft, als diese Veranstaltung rausgekommen ist. Dann hat aber die Künstlerin, kurz nachdem die Veranstaltung im Verkaufskalender war, das Thema geändert. Daraufhin gab es ja auch ein paar Rückläufer, die gesagt haben, nee, wir wollen das andere sehen.
Haben wir schon gesehen, ja.
Wir wollen das andere sehen. So, und an dem Abend hat sie dann die unglückliche Formulierung benutzt, wenn ihr was anderes auf der Karte stehen habt, dann geht doch bitte vorne zum Personal und dann nehmen die eure Daten auf und dann müssen wir das irgendwie regeln. Dadurch ist ein Missverständnis entstanden. Nämlich, ich hatte mit einmal 50 Leute in der Pause vorne, das ganze Foyer war voll mit Menschen, die mit ihren Karten wedelten und ich musste irgendwie versuchen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Also, falls das jetzt jemand hört, der diese Karte, der an dem Abend da war, ihr werdet kontaktiert, ich weiß nicht, ob diese Woche oder ich weiß auch nicht von wem, aber ihr werdet auf jeden Fall kontaktiert und das Ganze wird irgendwie auf irgendeine Art und Weise geregelt, aber vom Veranstalter, nicht von uns. Das Ganze geht an den Veranstalter, das ist das Management von Frau Bennecke und die werden sich melden. Mit ziemlicher Sicherheit. So, das ist das, was ich von meiner Seite aus sagen kann. Das für das Chaos, Niemand wusste so richtig, was passiert. Muss ich mich entschuldigen. Ich habe auch Leute angewarzt. Mir an dem Abend keine Freunde, nicht nur Freunde gemacht. Ja, weil ich eben auch nicht wusste, was geschossen wird. So, damit habe ich das, habe ich meiner Informationspflicht Genüge getan.
Ja, ich bin so ein bisschen, ich denke, naja, aber es ist ja alles so passiert, wie es passieren soll. Wenn die Leute nicht in ihre E-Mails gucken, ist das nicht so richtig unsere Schuld.
Nee, nicht
so,
wirklich.
So, weder die der Künstlerin noch die von uns. Also deswegen ist es so ein bisschen, der Rest ist dann recht unglücklich gelaufen, das stimmt.
Das ist richtig. Aber wenn Menschen mit
hochrotem Kopf vor dir stehen. Weil das ist absolut normal, dass Programme geändert werden, auch während des Vorverkaufs. Also das ist tatsächlich Standard. Also
deswegen, Leute, bitte schaut in die E-Mails rein, die wir euch schicken. Die haben ein Informationspotenzial.
Oder auch von Eventen, ja. Ja, meistens ja, muss ich sagen.
Es geht nicht nur um Werbung, es geht auch darum, dass wir euch informieren über Änderungen oder Ähnliches. Und wenn wir das nicht, im Endeffekt sind wir da nicht für verantwortlich an der Stelle.
In diesem speziellen Fall sind wir das auch nicht.
So, sowas kann halt
sonst natürlich schon
passieren, ansonsten sind wir für solche Dinge, für die Programmplanung und solche Dinge. Bist du ja verantwortlich, eigentlich müsste man dich...
Ja, so ich bin schuld.
Du bist schuld.
Im Zweifelsfall, ja.
Aber du bist ja auch gerne schuld.
Du nimmst bin gerne schuld, das ist ein Hobby von mir und ich bin da auch gut drin.
Ja.
Kann sehr gut schuld sein.
Ja. Ja, 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 ja. Kommt ja auch deiner Natur entgegen, sich vor anderen Leuten in den Schmutz zu werfen und zu sagen, ja, mein Gott, ich kümmere mich.
Ich war's, komm. Ja, ja.
Dann habe ich noch eine sehr schöne, wo wir gerade eben bei Beschwerden waren, noch eine schöne Beschwerde. Meine Mutter ist ja beklaut worden. Meine Mutter ist beklaut worden, also hat sie gesagt, ich brauche einen Tresor. Jetzt muss man wissen, dass meine Mutter in einer altengerechten Wohnung wohnt und von einer Minimalstrente lebt. Und wie Rentner nun mal so sind, alte Menschen nun mal so sind, aus irgendeinem Grund bleibt immer was übrig und das spart die dann. So. Und weil sie ja fast, weil sie vom alten Schlag alles in bar bezahlt, hat sie immer ein bisschen Bargeld zu Hause gehabt und das wurde ihr gestohlen. Mhm. Von wem auch immer Anzeige, das ist alles so geregelt. Wichtig ist, dass sie sagt, ja, sie bräuchte einen Tresor. Also habe ich mal geguckt im Internet. Und dann gibt es nicht so geil, es gibt einen Tresor, der ist sogar bezahlbar bei Amazon, der hat einen Fingerabdrucksensor, der hat einen Code und noch zur Not einen Schlüssel. Wenn das alles nicht funktioniert, dass man den Schlüssel hat dafür, dass man das öffnen kann. Nur gute Bewertungen, bis auf die eine Bewertung, die sich maßlos darüber erregte, dass er, dass dieser Mensch den Schlüssel in den Tresor gepackt hat. Und dann die Batterie alle gegangen ist. Das heißt, er konnte diesen Tresor nicht mehr öffnen. Mhm. Dann hat er beim Hersteller angerufen und hat sich dann beschwert darüber. Und dann hat der Hersteller gesagt, ja, aber der Schlüssel steht doch ganz groß. Also es steht nicht, es gibt auch einen Aufkleber auf dem Tresor, wo drauf steht, den Schlüssel nicht im Tresor lagern. Getrennt vom Tresor aufbewahren.
Gott,
er hat den Schlüssel da reingepackt, hat den Tresor nicht mehr aufgekriegt und sagte, es ist eine absolute Unverschämtheit, dass der Hersteller diesen Tresor nicht umtauscht und auch keine Ersatzschlüssel hat.
Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn.
Ist das schon ein Scam? Nee, ne?
Nee, nein, 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 nein. Das ist einfach dumm.
Das, ja genau, das ist einfach nur blöd.
Einfach dämlich, ja.
Wir müssen heute gar nicht so lange reden, denn ich habe ein wirklich sehr schönes Gespräch geführt, das ich im Anschluss dran packe.
Nämlich mit der fantastischen Anka, ne?
Mit der fantastischen Anka Zink. Wir haben uns in Köln getroffen, die Anka spielt am 25. September ihr Programm im Ebertbad. Leute, das Programm ist mega, das ist wirklich super.
Ja, wirklich. Und ich glaube, das Beste, was sie, also ich würde sagen, es ist das beste Programm, was ich von ihr kenne. Ja. Ich freue mich total drauf, es ist so, es ist wirklich, wirklich, wirklich toll, was sie macht. Ja. Geht dahin.
Ja, es ist ein Befehl und dazu ist sie noch ein sehr sympathischer und freundlicher Mensch und das hört ihr.
Ja, jetzt. Und mit, ich weiß nicht, worüber ihr euch unterhalten habt, ich werde mir das ja auch anhören, aber ich hatte mal eine sehr lange Autofahrt mit ihr und da hat sie sehr viel erzählt, was sie so früher gemacht hat, wo sie so herkommt, beruflich auch, inhaltlich, das war super spannend. Also eine spannende Frau.
Ja, wir haben gar nicht groß über ihr Leben geredet. Es ging so, von okay. einem Thema zum nächsten, wie das halt dann so ist, wo es genau hinwurschtelt. Also, Anka Zink. Anka Zink, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in Köln und gerade eben, als du hier hochgekommen bist, habe ich mich gefragt, wann bist du denn das letzte Mal zu einem dir fast unbekannten Mann in eine Wohnung gegangen, die ihr beide nicht kennt?
Das ist natürlich, guten Morgen zusammen, erstmal eine ganz schön interessante Frage und ich muss wirklich einen Moment nachdenken, weil es ja insgesamt nicht so oft vorgekommen ist, aber schon mal.
Wir müssen nicht so persönlich werden. Ich dachte, eigentlich ist die Situation relativ absurd. Ich habe einen Freund angerufen, wir haben telefoniert miteinander. Ja. Wo treffen wir uns? Du lebst ja in der Nähe von Bonn. Ich lebe in Bottrop und irgendwo auf der halben Strecke kann man sich ja treffen, weil der Weg nach Bonn eine Vollkatastrophe ist.
Ja, das ist im Moment wahr. Die ehemalige Bundeshauptstadt ist in jeder Hinsicht von modernem Leben abgeschnitten, abgepitcht. Es ist verkehrsmäßig nicht mehr zu erreichen, im Gegensatz zu Oberhausen, wo man im Vergleich geradezu geschmeidig hinrutschen kann.
Ja, aber nicht, wenn man von Bonn kommt.
Doch. Ja? Man muss sich das nur rechtzeitig vornehmen, einen Tag vorher.
Genau. Meine Tochter fährt regelmäßig, also die wird jetzt in Bonn studieren, die fährt gerade regelmäßig mit dem Zug hin und her. 5 Stunden. Minimum. Ja. 5 geschlagene Stunden. Ja. Also wir haben nicht so lange gebraucht hier. Und deswegen kam ich auf die Idee, ach, dann nehmen wir doch die Wohnung von meinem Freund hier in Köln.
Ja.
Und ich habe mich auch noch nie mit einer mir kaum bekannten Frau, außer dass ich dich natürlich als Künstlerin kenne, in irgendeiner fremden Wohnung getroffen. Also auch für mich ist das eine neue Situation hier.
Ja, lass uns das jetzt mal nicht so erotisch hochkochen hier.
Nein, das müssen wir nicht.
Ja, sonst geht es gleich wieder rund. Wir sind ja hier zu künstlerischen Zwecken.
Das ist richtig. Anka,
ja?
In deinem Wikipedia-Artikel, weil wenn ich versuche, irgendwas Persönliches über dich herauszufinden, dann es ist nicht, sag mal, die Informationen sind rar gesät im Netz. So. Und in deinem Wikipedia-Artikel steht, du bist in Bonn geboren, lebst in Köln, oder hast wahrscheinlich in Köln gelebt.
Lebte.
Sehr lange.
Mal.
Hast du den, wie, wenn du dich selber einschätzt, hast du den Bonner Aktenordner unterm Ärmel oder nein, rheinische Frohnatur?
Nein, nicht den Aktenordner. Also wenn die rheinische Frohnatur, das zumindest ist mal irgendwo erzählt worden, ich bin an einem Karnevalssonntag im Rheinland geboren worden.
Oh.
Ja, und dann gibt es ein Foto. Und dieses Foto ist so klein, so 5x6 Zentimeter, so klein wie die damals waren, mit so einem runden Rand und gestochen scharf. Und man kann sehr deutlich erkennen, dass die einzigen Personen auf diesem Foto im Krankenhaus nüchtern sind, meine Mutter und ich sind. Das ist also wirklich dieser Teil, der in die Wiege gelebt wurde. Und dann war es so, dass ich ja aufgewachsen bin auf der anderen Rheinseite, also in Beuel. Das verhält sich halt zu Bonn, wie, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall.
Es gibt ja auch da, die Schälsig ist auch dann.
Ist die andere ist Seite, so. Ja, und das ist eigentlich die werktätige Seite. Da war die Kleinindustrie, das war aufgrund dessen sowohl der, wie soll ich jetzt mal sagen, der proletarischere Ortsteil, aber auch der wohlhabendere und einer mit einem sehr hohen sozialen Einvernehmen. Und eigentlich ist meine Herkunft eben dieses kleinstädtische Beuel, ne, wo man auch stramm zur Ordnung gerufen wurde, wenn mal was schief ging.
Okay. Also ich habe ja Bonn kennengelernt, als ich da am Theater engagiert war. Und mir
wann
kam
denn?
2003 bis 2005 war ich da am Stadttheater.
Weil meine Karriere in Anführungszeichen hat im Grunde genommen auch an diesem Stadttheater begonnen.
Okay.
Ja, also es war so, wir waren damals alle sehr jung und das Leben bot viele Aufregungen. Und eine Freundin von mir war am Stadttheater rechte Hand des damaligen Intendanten geworden. Mhm. Weil sie hatte sich bei ihm schriftlich geworben und dann hat er ihr Geburtsdatum in ein Biomessgerät eingepflegt. Das machte man damals so. Und dann kam raus, dass sie wunderbar sexuell harmonieren würden. Daraufhin hat er sie eingestellt.
Moment, stopp mal.
Das ist jetzt 80er-Kinder. 80er, da war das so.
Musst du mir aber noch das Biomessgerät erklären. Da bin ich jetzt.
War Biomagnetgeräte. So ein Biomessgerät.
Okay, verstehe.
Da hast du die Hand draufgelegt, Feuchtigkeit gemessen, so. War total modern. Wir hatten ja damals noch nichts anderes.
Ja, ja, natürlich.
Es war ja analog.
Ja, ja.
So, jedenfalls, der hatte die engagiert und die wiederum. erwies sich als rechte Hand ungeeignet. Die Vorstellungen gingen da auseinander. Und dann musste sie zur Strafe die Statisterie betreuen. Und da war ich ganz kurz in der Statisterie, bis ich entlassen wurde wegen Unpünktlichkeit. Mhm. Ja, weil die Vorstellungen sonntags um 19 Uhr begannen. Und das war mir entfallen, obwohl ich passend da war. Aber trotzdem, da musste man streng sein. Und dann kam William Mockridge und hat die Workshops, die zur Springmaus-Gründung geführt haben, gemacht. Und die fanden nun wiederum alle in diesem Theater statt, weil auch da kurzer Dienstweg war. Man kannte sich, dürfen wir im Raucherfoyer proben? Dürfen wir. Dürfen wir in der Halle vom Tanz, in dem Proberaum von den Tänzern proben? Dürfen wir. Danach wollten wir nicht mehr, weil frischer Schweiß stinkt nicht, aber da war der andere. Dann wollten wir wieder ins Raucherfoyer. Also so begann meine Beziehung zum Stadttheater Bonn. Und du warst also 2002 bis?
Bis 2005, 2003 bis 2005 war ich da.
Ja.
Und,
war das eine gute Zeit?
Ja und nein. Also ja, weil da viele tolle Dinge passiert sind. Und ich glaube, da habe ich meine komödiantische Ader entdeckt in der Zeit, unter anderem komödiantisch, musikalisch. Aber das Publikum, das Bonner Stadttheaterpublikum zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, es ist ja schon wieder eine ganze Weile her, war, sagen wir mal, die hatten halt diesen Aktenordner immer dabei. Und deswegen ist für mich der Bonner Zuschauer, der hat für mich immer so muss Theater sein. So.
Wir hatten leider eine lange Zeit einen sehr hohen Beamtenanteil. Und nachdem dann die Bundeshauptstadt an Berlin gefallen ist, wo viele sich ja fragen, ob das eine gute Idee war, aber seit das so ist, waren natürlich ein paar Beamte weg, aber dafür kamen sehr viele Leute, die im Bereich EDV, Logistik und der weiter unterwegs sind, also für DHL, Post, Nachfolger, Telekom und so weiter. Und die sind auch nicht... Also die haben auch nicht den Kulturbürger im Sternzeichen. Nee. Also das sind alles die Typen, die auf Firmenwagen stehen, aber nicht auf gewagten Theaterinszenierungen.
Ja. Auf jeden Fall, also ich fand das alles sehr humorbefreit und deswegen habe ich Gott sei Dank dann schnell den Weg wieder zurück ins Ruhrgebiet gefunden. Oder ins Ebertbad in dem Fall. Und ja, seitdem bin ich ich weiß gar nicht, ob das eben schon deine Frage war, was ich im Ebertbad dann überhaupt mache.
Ja, was
machst
du denn?
Bin ich ja im Ebertbad überhaupt angestellt seitdem.
Ach so.
Also.
Als Entertainer auf allen Ebenen. Jetzt
so
auch
in der Art,
im
genau.
Radio.
Jetzt auch im Radio.
Also und, Podcast.
Podcast.
Podcast, Radio, ja.
Ja, ist das, nee, Radio ist ja anders.
Was ist der Unterschied?
Ich glaube, der Unterschied ist der, dass du im Podcast labern kannst, was du willst und es kommt keine Werbung zwischendurch. Wenn du möchtest, mache ich Werbung, aber wir haben gar niemanden, den wir bewerben
würden. Doch, okay. Ich möchte Werbung für mich, für meine Veranstaltung am 25. September im Ebertbad mit dem Programm K.O. Komplimente, Komplimente, die dich umhauen. Dafür möchte ich total gern Reklame machen. Meinst du, das wäre möglich?
Das wäre super. Pass auf, dann machen wir jetzt einen Werbeblock. Achtung, Werbung!
Hallo, liebe Oberhausener und Oberhausenerinnen, liebe Freunde und Förderinnen des Ebertbads, wenn ihr am Freitag, den 25. September, nichts vorhabt, kommt um 20 Uhr, also genau genommen besser etwas früher, ins Ebertbad und schaut euch die sensationelle Show an, die da geboten wird von mir, Anka Zink. Die Show heißt K.O.-Komplimente. Komplimente, die dich umhauen, Komplimente zum Niederknien, Komplimente, die die Antwort auf die Frage geben, darf man sagen, was man will. Die Antwort heißt ja. Es kommt nur drauf an, wie und wie teuer es wird.
Das war Werbung. So macht man das im Podcast. So habe ich das auf jeden Fall bei anderen gehört. Ich weiß nicht, wir haben noch nie Werbung gemacht in dem Sinn, außer eben auf Termine hinzuweisen. Aber guck mal, jetzt haben wir das am Anfang gemacht, dann machen wir das gleich nochmal, am Schluss nochmal. Dann können die Leute gar nicht anders.
Ja, dann man muss das immer in so Intervallen machen.
Ja, ja.
Ja, das finde ich furchtbar. Ich finde, das ist sowieso eine Sache, die ich ganz schlimm finde, ist dieser didaktische Angang, den man in allen Internetmedien mit dem, in Anführungszeichen, Verbraucher, MWD, macht. Dass man denen so didaktisch begegnet. Und ich habe immer den Eindruck, die Leute komplett unterschätzt. Ich meine, die meisten Leute sind ein bisschen schneller von Begriff, als wie es ihnen da angeboten wird.
Ja, aber viele wissen auch nicht, wie man Nudeln kocht. Es ist einfach so.
Ich meine, es gibt ja immer noch Informationen auf Packungen. Das ist dann natürlich der zweite Schritt. Ist klar, du hast völlig recht.
Ja, ja. Was sagt Ricky Gervais? Es gibt, wir schreiben immer noch groß auf Bleichmittel drauf, nicht trinken.
Ja.
Ja. Lass uns mal 2 Jahre diesen Hinweis weglassen und dann machen wir nochmal ein Referendum. Ja,
bei Bleichmittel fällt mir natürlich ein, dass es einen selbsternannten Staatsführer gibt, der tatsächlich im Zuge von Corona den Verzehr von Bleichmitteln als Antiseptikum gegen Viren empfohlen hat. Also, ich weiß es nicht.
Gibt es da eine statistische Erhebung, wie viele das dann gemacht haben?
Ich weiß nicht. Das Trinken von Bleichmitteln ist jedenfalls ein schlimmer Unfall.
Nein, sollte man nicht machen.
Hey, und zum Beispiel, manche Sachen sind heute ja besser. Und diese Angewohnheit von früher, Dinge abzufüllen, umzufüllen in Flaschen, auf denen steht, trink mich, die war wirklich keine besonders gute Idee. Also da bin ich schon froh, dass sich das geändert hat.
Das schon. Trotzdem sollte eigentlich in jedem, sagen wir mal, halbwegs rational denkenden Gehirn angekommen sein, dass Domestos einfach nichts für Kinder ist.
Ja.
So. Das lassen wir mal. Ich habe natürlich geguckt, was finde ich so ein bisschen über dich. Und dann habe ich ein Video gefunden, das ist noch aus der Corona-Zeit. Und da hast du gesagt, wenn man keine Lust auf Sport hat, kann man ja auch einfach gehen. Und dann fiel mir die Frage ein, bist du jemand, der Leute einfach gehen lassen kann oder willst du die Leute überzeugen mit dem, was du tust?
Nein, ich lasse auf jeden Fall gehen. Also, weil man kann andere Menschen nicht belehren, man kann andere Menschen nicht erziehen und schon gar nicht Erwachsene. Man kann bei jüngeren Leuten ein Vorbild sein und hoffen, dass sie irgendwas mitbekommen. Manche Sachen kriegen sie mit, kann ich aus Erfahrung sagen. Bei anderen scheitert man auch da. Das werden alle Erziehungsverantwortlichen dieser Welt auch genauso unterstreichen können. Aber was ein Publikum angeht, ich bin froh, wenn die da sind, dann freuen die sich, ich freue mich, alles ist gut. Wenn die mich dann hinterher gut finden, umso besser. Wenn sie mich nicht gut finden, ist auch in Ordnung. Und manchmal habe ich auch gemerkt, es ist so eine gewisse Provokation da drin. Und das mache ich natürlich schon, dass ich so ein ganz klein bisschen provoziere, herausfordere, herauskitzle. Aber das ist ja auch das, ich sag mal so, früher hieß das Flirten, früher hieß das, wir gehen in Kontakt, früher hieß das, wir fordern uns gegenseitig heraus, weil wir uns gegenseitig ernst nehmen. Das ist eher das Spiel, was ich betreibe.
Sagen wir mal, wir haben eine komplizierte Zeit.
Ja.
Wir müssen nicht über die Wahl von letztem Wochenende reden, aber wir haben eine komplizierte Zeit. So. Und ich finde, eine der Sachen ist, dass wir nicht mehr übereinander lachen. Ich habe den Eindruck, früher, als alles aus Holz war, da hat der Konservative über Witze, die man über Konservative gemacht hat, lachen können. Und der Linke genauso. Man konnte übereinander lachen.
Ja, so. Und auch über sich selbst.
Und auch über sich selbst vor
allem. Genau, und das ist eine Frage des Selbstbewusstseins. Und dann, das wäre mir wirklich ein Anliegen, das immer wieder und laut zu sagen, diese schrecklichen Wahlergebnisse an bestimmten Stellen, die wir haben, die sind ein Mangel von Selbstbewusstsein. Das sind Dauerkränkungen von Menschen, die ein Mittel gefunden haben, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und für diese Dauerkränkung, da sollten wir eine gewisse Empathie, ich will jetzt nicht sagen Verständnis von, ich empfinde das mit, aber Verständnis dafür, wo das herkommt, entwickeln. Und man kann nicht Leute laufend kränken und dann sagen, ihr müsst gefälligst nach anderen Regeln spielen. Das tun die nicht. Denn wenn die lange noch beleidigt sind, dann machen sie halt was anderes.
Mhm. Ja. Nur die, die beleidigen, die sind ja der Meinung, sie beleidigen nicht. Also, naja.
Ja, wir haben eine Welt voller Sozialtrampel, wenn du das meinst. Ja.
Ja.
Also was unsere aktive Regierung im Moment, ja, die haben ja alle ein, die sind ja alle, sagen wir mal, hochbegabt im Verweigern von Wirklichkeit. Die haben ja überhaupt keinen Bezug mehr zur Realität. Ich weiß, dass in meiner Jugend mal irgendein Minister gefragt wurde, was ein Brötchen und ein Liter Milch kostet und an der Stelle versagt hat. Mhm. Junge haben sie dem die Ohren lang gezogen, dann medial. Ich glaube, heute wissen die gar nicht mehr, was es überhaupt Lebensmittel gibt, die man einzeln zu Fuß in Geschäften kaufen kann. Ich glaube, die lassen alles bringen. Wir einigen uns keine Namen, keine Beispiele. Ja, wir gehen auch, jetzt auch mal ans Empfinden, oder?
Ja, mir geht's auch gar nicht um, ja. Ich würde natürlich in die Debatte reinspringen, aber dann, sie wird so oft geführt und sie wird von so vielen Menschen geführt und ich weiß nicht, da ist mir meine Zeit mit dir zu schade für jetzt gerade. Lieber was anderes. Du hast Comedy gelehrt.
Ja, also sagen wir mal so, wenn man was länger macht, ne, bleibt es ja nicht aus, dass man sich auch ein bisschen Gedanken drüber macht. Mhm. Und ich hatte ja schon immer diese Veranlagung, Dinge nicht nur zu tun, sondern sie auch zu reflektieren. Und dann kann man in der Tat über bestimmte Methoden, Techniken und dergleichen sich mit Leuten, die das hören wollen oder die sich da weiterbilden wollen, reflektieren. So würde ich das mal nennen. Mhm. Lehren ist ein viel zu großes Wort.
Mhm.
Ja, auch bei Schauspielerei geht es ja im Letzten darum, dass man in einer Weise angeleitet wird, den persönlichen Körper, die persönlichen Mittel und das, was man als Schauspieler so mitbringt, in eine gestaltete Form zu bringen, die dann Leuten gefällt oder die in einem Zusammenhang brauchbar ist. Und bei Comedy ist es eigentlich nichts anderes.
Ich stimme natürlich da vollkommen zu. Es ist aber natürlich auch eine Frage des Talentes. Das gibt ja schon. Also ein pädagogisches, es gibt ja ein komisches Talent. Es gibt aber auch ein pädagogisches Talent. Also das wurde mir von vielen Seiten bestätigt, dass ich ein komisches habe. Aber ich bin zum Beispiel der letzte Pädagoge. Das schlechteste Beispiel für jemanden, der jemandem was beibringen möchte. Also fehlt mir jede Geduld für jede Empathie, mich in diese Menschen reinzuversetzen. Und ich dann denke, ja mein Gott, das ist doch nicht so schwer. Das habe ich mit meinen Kindern erlebt, wenn es ums kleine eins ging schon. Ich habe dann sofort nach den ersten Tränen, und ich habe vier Kinder, nach den ersten Tränen der Großen habe ich Nachhilfelehrer eingestellt. Das mache ich nicht mehr. Das führt nur zu Unglück auf allen Seiten.
Also sagen wir mal so, ich kann ganz gut erklären, wenn Talent vorhanden ist.
Gut, das ist. Ich habe auf meinem Drucker, und da wäre die Frage dann irgendwann hingegangen, auf meinem Drucker habe ich zwei Zettel.
Ja.
Auf dem einen Zettel steht, das habe ich ein bisschen bei Woody Allen geklaut, der, wenn ihm nichts einfällt, dann hat er über seiner Tür, steht jemals irgendwo, ich weiß nicht, meinst du in der Biografie, da hat er drüber stehen, was würde Lubitsch machen? Ich habe das für mich ein bisschen abgewandelt und auf meinem Drucker habe ich einen Zettel, da steht, was würde Josef machen, weil ich ein großer Fan von Josef Hader bin. Das habe ich René Steinberg erzählt. Der sagte mir, ja, das ist ein guter Satz. Bei mir steht, es muss nicht perfekt sein, es muss geschrieben sein. Welchen Satz würdest du als jemand, der das anderen Menschen vermittelt, diese Art von Arbeit, dazu fügen?
Das ist jetzt eine Herausforderung.
Na, hat keiner gesagt, dass es leicht wird.
Ja. Es ist sehr schlimm, wenn ich sage, dass es ohne Vorbild ins Handeln geht. Also wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, also jetzt für mich, nicht für andere, aber wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, dass ich mir die Mühe mache, die Idee aufzusprechen, auch zwei, dreimal, bis ich das Gefühl habe, so ist es jetzt geschmeidig. Oder wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, ich sie nötige, Dinge zu sagen, von denen sie noch nicht genau wissen, welche es sind. Also dass man aus der Improvisation heraus dahin kommt, wo mir natürlich wieder so ein kleiner Bildungsbürgerlicher zu einfällt, mhm, von Kleist über das Entwickeln der Gedanken beim Reden. Mhm. Also das hilft schon, wenn man nicht genau weiß, was ist, dass man so ein bisschen auch um ein Thema herummeandert, bis man dann erkennt, wo der Kern liegt. Mhm. Also was auch aus meiner Sicht der tiefere Sinn von Unterhaltung ist, dass man sich gegenseitig befruchtet und versucht, gemeinsam was Wichtiges zu erkennen. Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Da muss man halt mit leben.
Ich würde auf jeden Fall bei Kleist sein, meine Gedanken sich oft wirklich beim Reden entwickeln. Denkst du vorher nach?
Also das hört sich jetzt doof an, wenn ich sage, nein, eigentlich ist es so, ich denke die meiste Zeit nach, wenn ich nichts zu tun habe, dann überlege ich mir, worüber könntest du jetzt mal nachdenken. Ich mache das ganz gerne. Und manchmal entgleiten dann Dinge und verselbstständigen sich. Und dann denke ich manchmal so, jetzt halte ein und notiere dir das.
Halte ein an dieser Stelle. Der Gedanke ist gut. Ja, das wäre der Rat, den ich jedem geben würde. Schreib's dir auf.
Ich weiß, in früheren Zeiten war es so, dass viele Kollegen, also in den analogen Zeiten, nicht so, viele Kollegen mit Heftchen unterwegs waren und auch eiskalt Sachen aufschrieben. Und dass in der Literaturgeschichte ja auch Diskussionen geführt worden sind, ob und wie jemand was von jemand geklaut hat, weil jemand anders in einem Gespräch irgendwie was Schlaues gesagt hat und man das notiert hat und dann in einem eigenen Werk verwendet hat. Also ich finde nicht. Immerhin hat man ja dazu beigetragen, diesen Gedanken zu befördern. Mhm. Und dann ist ja der Unterschied zwischen Amateuren und Profis. Amateure haben auch oft gute Ideen, aber Profis setzen sie um. Mhm. Und der Amateur hätte die Möglichkeit auch, tut er aber nicht, weil er dann doch lieber weiter bei der Sparkasse arbeitet.
Mhm. Wie viele Sparkassenangestellte wären denn gute Comedians?
Ich kenne zufällig einen.
Ah ja. Mir fällt gerade keiner ein.
Doch, Dave Davis war auch bei einer.
Ach echt?
Ja, der hat, na, guck mal. Also ich weiß nicht, ob es Sparkasse war, aber auf jeden Fall hat er eine Banklehre.
Ah ja, nee.
Und die Vorstellung von ihm, eine Lebensversicherung oder so, ein Bausparvertrag, das ist doch schon, da willst du doch abschließen, oder?
Bei Dave würde ich abschließen, auf jeden Fall, natürlich. Ich weiß gar nicht genau, wann das erste Mal der Satz gefallen ist von Gerburg, die sagte, also Ankers aktuelles Programm, das ist echt das Beste. Das ist das Beste, was ich von der gesehen habe bis jetzt. Das ist richtig, 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 richtig gut. Also hier nochmal die Empfehlung übrigens. 25. September im Ebertbad, ne? Anka Zink. Leute,
das wäre doch jetzt nicht nötig gewesen.
19 Uhr ist Einlass. Also nicht vergessen. Werbung Ende. An der Stelle. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Wie siehst du das?
Ich sehe das so. Als Frau hat man immer einen gewissen Anteil, der versucht zu gefallen. Und ich habe mich von diesem Gefallen irgendwann gelöst. Mhm. So, ich würde mal sagen, seit etwa 10 Jahren habe ich gesagt, so gefallen lassen wir jetzt mal weg. Und wir gehen mehr und mehr darauf, was du vertreten kannst, was ist. Mhm. Ohne sich zu kümmern um. Und mir ist es auch ziemlich wurscht, wer jetzt an welchen Stellen irgendwelche, das darf man so nicht sagen, Modelle vorantreibt. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, ob ich das Publikum erreiche. Mhm. Und das klappt umso besser, je mehr ich weglasse. Je weniger ich um das Publikum werbe, umso leichter finde ich Zugang zu ihm.
Mhm. Rick Rubin hat doch gesagt, dass er wenn du Kunst machst, machst du die für dich. Machst du nur für dich, du darfst auf gar keinen Fall ans Publikum denken, du musst an dich denken, dann machst du gute Kunst.
Ich mache ja keine Kunst.
Und der Rest kommt von selbst.
Also ich mache keine Kunst, ich mache Unterhaltung. Und ich mache die so gut wie möglich und der Applaus und die Zustimmung ist die Belohnung. Ich mache keine Kunst.
Du würdest dich nicht als Künstlerin sehen?
Doch, ich bin eine Künstlerin, weil ich das hinkriege. Also das ist der Teil der Kunst.
Im Sinne von Können?
Ja. Mhm. Also schau mal, das ist doch der Unterschied zwischen, ich sag mal, Politikern und Komikern. Ja, Komiker machen die Witze absichtlich.
Ah.
Ja, und die anderen reden einfach irgendwie, ich komme nochmal auf den Begriff, den ich eben schon genannt habe, raus. Es geht um Reflexion. Es geht darum, dass man an irgendeiner Stelle alle Prozesse, die man so hat, einer Prüfung unterzieht. Und dass man sich nicht hinter irgendwas versteckt, was da heißt, das ist ein Sachzwang, das sind die Zahlen, das sind die gesellschaftlichen Vorgaben, das ist die Moral. Mhm. Das ist alles Blödsinn. Sondern man muss sich mit einer Sache auseinandersetzen und dann versuchen, eine Form zu finden und dann diese Form in einem Bühnenprogramm, wo es darum geht, dass ich Leute erreichen möchte, es in einer Weise zu präsentieren, dass es zu den Leuten kommen kann. Mhm. Ja,
also Vermittlung.
Ich bin halt jemand, der schön elaboriert daher schwätzen kann. Das ist eigentlich meine erste Natur. Aber danach ist nicht gefragt, damit erreiche ich niemand. Mhm. Also muss ich mir ein bisschen genauer überlegen, wie ich es mache.
Authentizität, Spaß, Inhalt. Jo. In der Reihenfolge hat der Sommers irgendwann mal gesagt. Das hat mir lange zu denken gegeben. Also
Authentizität zum Beispiel wird aus meiner Sicht eigentlich überschätzt. Ich sag mal so, ungewaschen ist auch authentisch.
Ja, gut. Ja, aber wenn jemand authentisch ist und er ist eine Arschgeige, dann merke ich das ja dann daran.
Ja, genau. Aber wenn eine Arschgeige der Gegensatz so authentisch ist, dann ja, authentisch. Mhm. Also natürlich habe ich bestimmte Vorstellungen über das Leben. Natürlich möchte ich in einer bestimmten Weise leben, in einer bestimmten Weise wahrgenommen werden und mich auch in einer bestimmten Weise gegenüber anderen verhalten. Heißt aber nicht, dass ich mein ganzes Leben sozusagen offenbare und Anteilnahme in jedem Bereich wünsche.
Mhm. Ich sehe es wieder nicht, ey. Ohne Brille geht gar nichts.
Das Leiden habe ich auch.
Ach du, hör auf.
Diese ganzen Themen, ne? Das Dinge, die, wo man sich im Vollbesitz wähnte, wie zum Beispiel Brille, gucken, hören, bücken. Mir fallen noch zwei Sachen ein. Aber dass das alles so mühsamer wird, da muss man auch mit fertig werden. Ich habe ein schweres Leben. Das ist übrigens eine meiner Bühnenfiguren. Dass ich ein sehr schweres Leben habe und dann so als einigermaßen üppige Wohlstandsmatrone darüber schwadroniere, wie schwer ich es habe. Ne? Und natürlich ist das ein hohes Gefälle.
Naja, na klar.
Das ist dann an der Stelle sozusagen die komödiantische Figur.
Ich habe irgendwann für mich den Eindruck bekommen, es wird nicht mühsamer, es braucht einfach länger. Bis ich was lesen kann, muss ich die Lesebrille finden, ich muss sie aufsetzen und so. Das braucht einfach länger. Diese Dinge brauchen einfach, bis ich meinen Schuh zu habe, bis ich da unten bin. Das braucht einfach länger inzwischen.
Ja, wer allzeit strebend sich bemüht, den werden wir erlösen.
Genau, der hat das schon gewusst, der Alte. Ich wechsle noch mal kurz das Thema. Thema Feminismus.
Ja.
Die Katzenberger hat den Slogan geprägt, sei schlau, stell dich dumm. Die Frau Weidel vertritt die Parole, handle wie ein Mann und dann kommt der Erfolg. Es muss da noch einen dritten Weg geben.
Von Marilyn Monroe gab es da auch einen Spruch, wo dann so ein alter Verehrer zu ihr sagt, sie haben gerade was sehr Schlaues gesagt. Und dann sagt sie sinngemäß in der Antwort, wissen Sie, ich teile mir das ein bisschen ein, die meisten Männer finden es unattraktiv. Also in all diesen Sachen geht es ja um Macht. Ne? Ich glaube, dass die geschlechtlichen Differenzen, die aufgemacht werden, Krieg gegen Männer und so weiter, nicht im Stehen pinkeln und so weiter, diese ganzen, Vorurteile aus dem 19. Jahrhundert ungefähr, das ist überhaupt nicht der Punkt, um den es geht. Ich glaube, es geht grundsätzlich um Macht und um Existenzrecht. Also solange Frauen einfach mal grundsätzlicher weniger verdienen, grundsätzlich weniger erwähnt werden, grundsätzlich seltener die Lorbeeren ernten, wenn irgendwas funktioniert und grundsätzlich dafür bei Beförderungen und dergleichen übersehen werden und so, das ist nach wie vor der Punkt, wo ich sage, da möchte ich gerne ansetzen.
Solange es geht nicht, soll man trommeln.
Ja, es geht nicht darum, dass Frauen die besseren Menschen sind, sondern... Und es geht auch nicht darum, dass Frauen gegen Männer sind, sondern es geht darum, dass Frauen etwas für sich tun möchten. Mhm. Und dass man im Sinne von Gleichberechtigung auch ein Recht auf die Verwirklichung eigener Pläne hat. Mhm. Die dann vielleicht auch was mit Macht zu tun haben. Also diesen Machtteil würde ich bei Frau Weidel auch nie in Frage stellen. Das machen alle Politiker. Das kann sie wegen mir machen. Was ich an der eigenartig finde, ist die Differenz zwischen politischen Vorstellungen über das Familienbild und dem privaten Leben. Also da hat sie einen Verlogenheitsgrad, den man sonst eigentlich nur von katholischen Amtsträgern kennt.
Ja, ja.
Authentisch ist sie ja.
Ja.
Ne? Das ist aber die Abteilung authentisch ungewaschen. Ich glaube, es geht um Integrität. Mhm. Es geht auch das, was, sagen wir mal, jetzt in der letzten Diskussion bei Jens Spahn, mit wem der zusammenlebt, interessiert, glaube ich, keine Sau. Aber was interessiert ist, dass der gar nichts kann, das aber sehr gut und jetzt schon wieder in einer Position sitzt. Da regen sich doch Leute drüber auf. Warum ist dieser Vollpfosten da? Das weiß kein Mensch. Er verplempert Geld, er hat keine Ahnung, er redet sich überall raus. Man fragt sich, hat er was gegen Friedrich Merz in der Hand? Oder hat Friedrich Merz Angst, den rauszuschmeißen, weil er nur einen einzigen Homosexuellen kennt und Angst das hat, dass dann alle gegen ihn sind? Es gibt auch Tüchtige in der CDU, aber vielleicht kennt Herr Merz die nicht.
Dass Herr Merz irgendwas dagegen hat, dass irgendwer was gegen ihn hat, weil er, dem sind ja eh alle egal, glaube ich. Außer sein Sauerland. Also,
ja, außer seiner Frau, glaube ich.
Außer seiner Frau, ja. Die war
ja, wir waren ja beim Thema Feminismus.
Richtig,
und dann
genau.
Weiß man ja, hinter jedem Mann steht eine starke Frau. Und manchmal ist es ja auch eine Handpuppe. Also
Charlotte heißt sie. Charlotte übrigens, Friedrich Schiller hat sich immer nur in Charlotten verliebt.
Damit haust du mich aber jetzt echt vom Sofa.
Ja, das fällt mir gerade.
Aber ich finde eigentlich, Charlotte ist auch irgendwie ein Charlotte. Mir fällt ein, die Charlotten, die ich kenne, hatten auch alle interessante Schicksale. Mhm. Also vielleicht ist es so ein Name, wenn du willst, dass dein Mädchen mal was erlebt, nenn es Charlotte.
Wir geben diesen Rat einfach mal raus. Das ist keine Werbung, es ist einfach nur...
Ja.
Eine Lebensweisheit.
Wo ich mich gerade frage, Charlotte, von was ist das eigentlich die Abkürzung?
Tja, Karl. Ich glaube, es ist die weibliche Form von Karl, oder? Kann das
von
sein?
Charles.
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 Charles und Lotte, voll diese Lotte. Lore.
Elisabeth.
Elisabeth, ja. Charles Elisabeth ist Charlotte.
Charles Elisabeth wäre auch ein schöner... Das wäre auch ein schöner Name für einen König.
Es wäre auch ein schöner Name. Das ist ein voll 100% Gendername. Der ist ja sowas von Bi und Sternchen und alles durcheinander, ja, wenn man es mal genau nimmt. Eigentlich sehr fortschrittlich. Ganz weit vorne.
Ja, auch das bitte als Lebensrat annehmen, Leute. Da draußen. An den Empfängnisgeräten. So, wir machen nochmal Werbung.
Nein.
Werbung. Doch, am 25. September.
In Oberhausen, im Eberbad.
Ich helfe
gerne.
Genau. Anka Zink mit ihrem Programm.
K.O.-Komplimente. Komplimente zum Niederknien, Komplimente, die dich umhauen.
Perfekt. Welches Kompliment würdest du heute annehmen?
Schön, dass du da bist.
Das habe ich, glaube ich, eben gesagt, als ich die Tür aufgemacht habe, oder?
Ja.
Ja, guck mal, kannst du sehen.
Ja, das sind doch Sachen, die man gerne hört. Also in der gemeinen Form geht das Kompliment so weiter. Mhm. Schön, dass du da bist und nicht hier.
Mhm. Aber du stehst gerade. Könntest du bitte gehen?
Ja, aber das sind irgendwie so nette kleine Unverschämtheiten, die man ja gut wegstecken kann.
Ja.
Schlimmer finde ich dieses heute moderne Rumgehate, was ja eigentlich nur die schlechten Manieren vergangener Tage sind.
Mhm.
Und ich dann einfach immer denke, Kinder, diese ganzen Sachen, Rumproleten, laut sein, rumspucken, Sackkratzen, Kamm hinten in der Hosentasche, Seitenscheitel, das sind immer schon Sachen, die unattraktiv waren.
Es ist aber auch im Endeffekt, abgesehen davon, dass es sich häuft und dass wir sie jetzt alle hören, weil wir sie vorher nicht gehört haben, weil es diese Möglichkeiten dafür nicht gab, es war ja auch immer schon da. Die waren ja immer unangenehm, diese Menschen.
Ja.
Typen wie Frauen.
Ja.
Also,
ja.
Arschgeigen gab es immer.
Wir wiederholen uns.
Das ist richtig. Aber ich finde, der Begriff Arschgeige, ich mag ihn so gerne. Es ist so ein schöner alter...
Ich verstehe ihn nur nicht so richtig.
Weil?
Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Auf einer Geige streicht man ja mit dem Bogen
Ja.
Aber irgendwie ist es trotzdem interessant.
Ja. Lass uns als Bild stehen.
Ein Hörfunkbild, so. Ein okay. Akustisches Övre.
Okay, Anka, ich danke dir tausendmal für die Zeit und für das schöne Gespräch und für dass du dich auf den Weg gemacht hast.
Gerne.
Diese auch mir nicht wirklich bekannte Wohnung.
Ja, aber schau mal, du kennst wenigstens den Besitzer und ich kenne jetzt die Wohnung. Und irgendwann werden wir uns irgendwo begegnen und ich werde einem Mann begegnen und sagen, irgendwas an dir kommt mir bekannt vor.
Und der wird sagen, du hast mal in meiner Küche gesessen.
Ja, so und aufregende
dann wirst du
Dinge.
Dich fragen, welche Küche war das nochmal?
Welche Küche war das nochmal?
Anka, danke schön.
Danke, Nico.
25. September, Ebert Bad. Ihr kommt alle. Tschö.
Tschö.
Jetzt hau noch das Programm der Woche raus.
Leute, ihr macht euch kein Bild. Es ist fantastisch. Die Woche wird fantastisch, auch wenn ich nicht da bin. Doch, in Teilen bin ich da. Ab der Hälfte der Woche bin ich wieder da. Also, wir starten am Dienstag mit der wunderbaren Tané und ihrer allerersten Preview-Show, die sie bei uns macht.
Woo!
Am 15.
Ja,
allerdings ist es ausverkauft. Du bist da? Ach, wie schön.
Ich bin da, ja.
15. September, Preview von Tané. Am 18. dann endlich, ohne Rolf aus der Schweiz, die Jungs, die nicht sprechen, ein Programm nur mit Karten haben. Wenn ihr da Zeit habt und ein bisschen Lust auf was Besonderes, guckt euch das an. Das ist wirklich einzigartig. Habe ich so noch nie gesehen. Ja. Es ist charmant, lustig, poetisch. Man kann sich das erstmal gar nicht vorstellen, wie die das machen, aber es ist wirklich, wirklich super besonders. Dafür gibt es Kleinkunst. Für solche Dinge. So.
Ja.
Also kommt am 18.
Wirklich,
September.
Wirklich, also ich weiß gar nicht, wie oft ich wirklich sagen soll. Wirklich richtig toll, ja.
Ja, und so eins, also wirklich einfach einzigartig. Das lohnt sich sehr, am 18. Am 19. Ist dann die Podcast-Aufzeichnung von 1AB-Ware. 1AB-Ware, der Podcast von Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken. Die zeichnen bei uns auf am 19.09. Ist der Samstag. Es gibt noch ein paar Restkarten, aber beeilt euch, wenn ihr dabei sein wollt.
Weißt du, wo ich da bin an dem Abend? Ich bin bei Hannes.
Am 19.
Am 19. bin ich bei Hannes in Dortmund. Ich habe mir da schon vor einem halben Jahr Karten gekauft. Der spielt sein Album mit Orchester in der Pauluskirche in Dortmund. Da werde ich hingehen, da freue ich mich drauf, den zu sehen. Ja.
Also ich werde im Ebertbad sein. Also falls, je nachdem, wen ihr sehen wollt, Nito oder mich, könnt ihr euch entscheiden.
Ich bin auch
und am Sonntag Gucken. Dann so. Jupiter Jones.
Ah.
Brauche ich, glaube ich, wenig zu sagen, oder?
Die waren ja auch schon da. Die hatten diesen Mega-Hit, die Still, was wirklich, was mich immer noch zum Weinen bringt, dieses Lied. So.
Und das war's auch schon.
Ja. Okay, dann, liebe Menschen.
Das war die Woche.
Liebe Leute, bleibt gute Menschen, seid gute Menschen, seid gut zu euch. Nur dann könnt ihr gut zu anderen sein. Empfehlt uns weiter, bitte, 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 bitte. Das ist das, was uns am meisten hilft. Schreibt uns Nachrichten. Wenn ihr das möchtet, Torres-Nito ist mein Instagram, Acker Schnellschuss ist Frau Gorni und dann gibt es noch Wasser im Ohr. Ebertbad gibt es natürlich auch. Also wir sind auf allen Kanälen irgendwie erreichbar. Kommt ins Ebertbad, habt eine wundervolle Woche, genießt den Rest des Sommers oder wer was gegen Sonne hat, den Regen, der jetzt kommen wird.
Yay!
Okay, dann bleibt nur noch eins. Und... Aschbombe!
Wasser im Ohr, der Ebertbad-Podcast.